ARD.
Ich kam zurück aus Florida, las diese Schlagzeile, TV-Lady macht Pornosong mit Udo Lindenberg. Und ich denke, was ist das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich den Text gelesen und habe gedacht, oh, das ist ja eine heiße Nummer.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Audiothek mit Daniel Kaiser. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Heute mit einer Society Lady, einer Moderatorin, einem Model, einer Kreuzfahrtdirektorin und einer Frau, die vor allem jahrzehntelang an vielen Abenden das freundliche Gesicht im Fernsehen war.
Liebe Zuschauer, wir beginnen das Abendprogramm im Ersten mit dem amerikanischen Science-Fiction-Film Das Schwarze Loch. Eine Gruppe von Astronauten gerät in tödliche Gefahr, als sie dem Raumschiff eines skrupellosen Wissenschaftlers begegnet, der von der Entdeckung neuer Welten in der Tiefe des Universums träumt.
Guten Abend und willkommen im Club. Unter diesem Motto begrüßt Harald Junke bereits zum 10. Mal seine Zuschauer und Gäste in einer neuen Unterhaltungsshow mit viel Musik und Humor.
Ich bin die zweigeteilte Frau. Ich bin das Brustbild im TV. Der Rest ist unerforschte Zone. Ich bin die Dame unten ohne.
Das ist deine Stimme. Moin, Heidrun von Gassel.
Hallo, Daniel.
Hast du eben mitgesungen?
Ja, natürlich habe ich mitgesungen. Das ist ja auch mein Titel, der ja damals noch richtig zutraf. Denn wir waren ja immer die Damen und auch die Herren später. Ohne Unterleib, wir wurden ja immer nur bis zur Taille gezeigt. Und jetzt ist es ja schon in ganzer Größe, Länge. Ja.
Millionen Menschen kennen dich als Fernsehansagerin. Wie oft wirst du noch erkannt oder hast du diese Fragen im Blick? Das ist doch.
Ja, ich werde noch sehr häufig erkannt, erstaunlicherweise, obwohl ich ja schon 20 Jahre nicht mehr dabei bin. Das heißt also jetzt durch die Talkshow, durch das Rote Sofa, also das Magazin, das Nachtmagazin und so weiter, gab es natürlich ein Wiedersehen und ich werde sehr häufig angesprochen und es wird meistens gefragt, ja, wie schade, dass es keine Ansagen mehr gibt, immer diese komischen Einspielfilme, genannt Trailer, aus denen kein Mensch schlau wird. Und eigentlich für die älteren Leute, die bedauern eben sehr, dass es diese Ansagen nicht mehr gibt und auch dieses persönliche, die Begrüßung und das Gute Nacht sagen und so weiter. Also, es wird schon sehr bedauert.
Also ein bisschen gute alte Zeit. So, ja. Ne? Hier im NDR am Roten Baum hast du auch gearbeitet. Wir sind gerade hier reingegangen und gesagt, oh, diese Häuser, die kenne ich alle noch gar nicht.
Die kannte ich noch nicht.
Nee, genau. Also schon ein paar Tage her, als es noch Hamburgwelle war. Ne? NDR 90,3.
Hamburgwelle und Verkehrsstudio und naja, so alles Mögliche.
Hier am Roten Baum. Du hast ein Buch geschrieben über dein Leben, ungeschminkte Einsichten. Warum?
Ja. Ich wollte das gar nicht. Und ich habe also einige Leute, die sagen, Mensch, du hast ein Leben geführt und so viele Menschen kennengelernt und so viele Erlebnisse gehabt, du müsstest eigentlich mal ein Buch schreiben. Und mein Co-Autor und Manager, Thorsten Groneberg, der hat mich so lange getriezt und hat gesagt, nun setz dich endlich hin und mach das. Und dann saß ich vor dem Laptop und ich saß vor dem Computer und dann starrten mich diese weißen Seiten an. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, wo soll ich anfangen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also ich war richtig verzweifelt. Und dann hat Thorsten Groneberg immer zu mir gesagt, ja, dann fang irgendwo an, ist ja völlig wurscht, das können wir ja nachher noch ordnen. Ich habe einen DIN A4-Block genommen und mit Bleistift alles geschrieben an die 200 Seiten.
Handschriftlich?
Und handschriftlich, ja. Ja, da ging es plötzlich. Aha. Da war diese Blockade weg. Mhm. Und ja, und dann habe ich also meine Erlebnisse und die vielen Begegnungen mit vielen Prominenten und so weiter und eigentlich auch ja über meine Kindheit auch zum Teil und also ja eben mein Leben und mir wurde immer gesagt, ich hätte ein Leben gelebt wie 10 Frauen nicht, so ungefähr.
Okay. Ne? Es gibt ja viele Fotos, Stationen einer Karriere auch, als Model beim Fernsehen, hinter den Kulissen, Partys mit Promis. Wie war das beim Suchen in den alten Fotokisten, in deinem Archiv? Was war da so ein besonders schöner Moment, so eine Wiederentdeckung? Ach, das hatte ich ganz vergessen.
Im Keller war ein riesiger, großer Koffer, den man nicht anheben konnte. Also wir haben zu zweit dann versucht, den auf eine Sackkarre zu schleppen. Und da waren alle möglichen Fotos aus der Zeit, aus sagte, damals nannte man das ja noch Fotomodell. Ich habe angefangen als Mannequin und dann später als Fotomodell gearbeitet. Und da waren also sämtliche Titelfotos und also, ich weiß nicht, tausend Fotos oder über 1000 Fotos. Und die hat mein Freund eben dann alle gescannt und also auf einen Stick gezogen und so. Also als wir diesen Koffer ausgeschüttet haben, habe ich gesagt, das ist doch unglaublich, wo war ich da überall?
Es geht in dem Buch um die Arbeit beim Fernsehen, beim Radio, um den Modeljob, wie du dich mal in der Wüste von Tunesien verlaufen hast. Und ganz ehrlich, in diesem Buch, bei den Ehen und bei den Beziehungen habe ich irgendwann beim Lesen den Überblick so ein bisschen verloren.
Ja.
Hast du noch den Überblick?
Den habe ich total,
ja. Ja, wirklich? Ja. Also in allen Einzelheiten?
Ja, natürlich, ist doch klar. Naja, also mein erster Mann damals, ich meine, wir schreiben das Jahr 1964, da sprach man nicht über den Paragraphen 175, der ja bedeutete, dass man Homosexuelle, wenn sie ein gewisses Alter hatten, also nicht erwischen durfte und so weiter. Also ich habe auch Freunde kennengelernt, die zu der Zeit wirklich ins Gefängnis kamen, weil sie homosexuell sich mit jüngeren Männern abgegeben haben und so. Also das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Und eines schönen Tages, ich habe dann meinen Sohn bekommen und da kam er nach Hause und ich habe meinen Gynäkologen gefragt, irgendwie spielt sich bei uns nichts ab, ist ja merkwürdig. Und dann habe ich einen Brief von einem Mann entdeckt, auf Englisch. Also er hatte die englische und französische Staatsangehörigkeit und da stand dann, du wirst doch nie mit einer Frau glücklich und komm doch zurück und ich liebe dich und sowas alles. Und ich habe nichts mehr verstanden. Da habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, was ist das? Ich verstehe das gar nicht. Wieso mit einem Mann? Oh Gott, sagt sie, der ist ja schwul. Und das war damals wirklich was ganz Schlimmes, was ganz Schreckliches. Heute würde kein Mensch mehr die Nase darüber rümpfen, nicht? Und naja, und das war für mich natürlich dann ziemlich schlimm, denn ich hatte ein 14 Tage altes Baby im Arm und er kam, wie gesagt, nach Hause und dann habe ich ihm diesen Brief gezeigt und habe gesagt, das hatte ich ja nun gerade gelernt, du bist ja schwul. Und er hat mir den Brief weggerissen und dann hat er aus Versehen wohl mir die Nase dabei gebrochen.
Oh Mann, also das sind ja, und, ja dramatische. Und das ist ja nur sozusagen eine von vier Ehen, die, also ja, da fehlte dir so ein bisschen das Händchen, das Glück,
also mir fehlte
das Näschen.
Es total. Ich habe also, wie man so schön heute sagt, in die Kloschüssel gegriffen. Aber ich habe eine Entschuldigung eigentlich für mich in dem Sinne gefunden, dass ich dann den Kurt von Gössel geheiratet habe, nachdem ich mich habe scheiden lassen von meinem ersten Mann. Ja, den habe ich im Grunde genommen geheiratet, weil er so sehr liebevoll mit meinem Sohn umging. Mhm. Irgendwann nach relativ kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass er zwar ein liebevoller Vater für meinen Sohn war. Ich suchte eigentlich immer nach meiner ziemlich kaputten Kindheit, suchte ich also die heile Familie. Und aber ich habe festgestellt, dass er eben kein Mann für mich war. Mhm. Und dann habe ich mich auch getrennt. Und dann habe ich Wolfgang kennengelernt. Und Wolfgang war... Ja, ich war in ihn verliebt, aber ich habe erst später erfahren, dass er, der spielte nebenbei in einer Band, also Oldtime Jazz. Ich fand ihn also ganz toll, er sang ganz toll, wir haben auch zusammen gesungen und so. Und dass die Bandkollegen immer sagten, ach ja, unser Münchhausen. Und ich habe das immer gar nicht wahrgenommen, wieso Münchhausen. Also der hat wirklich also gelogen, dass ich die Balken bogen. Und ich habe sogar erst auf dem Standesamt erfahren, dass er mich sogar sein Alter betreffend belogen hatte.
Ach was?
Ja, ja. Ich sag, Moment mal, du bist doch 2 Jahre älter als ich, habe ich festgestellt. Oder wurde dann natürlich sein Alter gesagt, dass er 2 Jahre jünger war als ich. Und da hat er gesagt, ja, ich habe mich ein bisschen älter gemacht, weil du gesagt hast, du kannst mit jüngeren Männern nichts anfangen.
Ach was, aber auf dem Standesamt, erstmal, weiß ich nicht, ob ich da ja gesagt hätte. Du bist ja, wir kommen auch auf deine, du hast schon angedeutet, auf deine Kindheit, kommen wir gleich zu sprechen. Du bist in Hamburg geboren.
Ich bin eine echte Hamburger, deren.
Im Krieg, im Bunker des UKE. Ne?
So ist es.
Deshalb machen wir mit dir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Eigentlich immer noch Alster.
Warum?
Ja, ich habe dann mit meinem jetzt noch immer Ehemann, mit dem ich seit 31 Jahren verheiratet bin, an der Alster gewohnt und da habe ich mich eben sehr wohl gefühlt. Und ich muss auch sagen, ich bin in Winterhude aufgewachsen. Dann sind wir, also durch meinen Vater sind wir dann in die Nähe von Stuttgart gezogen. Stuttgart, Ludwigsburg, Hochdorf, ein kleines Nest. Und das war für mich damals als 12-, 13-Jährige war das ein ziemlich herbes Erlebnis.
Du schreibst auch, wenn das Unsorgtheater im Fernsehen kam, da kullerten die Tränen dann.
Aber hallo, ja, oder wenn die Lombardsbrücke mit den Kugellampen davor gezeigt wurde, dann saßen meine Mutter und ich das schon und haben geweint, weil wir so Heimweh hatten. Nicht? Und
also Alster, Hansa-Theater oder Staatsoper?
Ja, es kommt drauf an, was es in der Staatsoper gibt. Also wenn es so moderne Stücke gibt, also ich sag jetzt mal, da habe ich mal eine ziemliche Enttäuschung erlebt. Und zwar wollte ich unbedingt, dass mein Sohn auch mal in die Oper mitgeht. Und dann habe ich gesagt, also das Leichteste ist, wir gehen in die Zauberflöte. Also Mozart, das kann man also als damals 17-Jähriger, kann man das ganz gut mitkriegen. Und dann war das eine moderne Inszenierung, wo die Königin der Nacht eine blaue Glatze hatte und lange Fingernägel und Papageno und Papagena, die haben einen Ententanz nach ihrem Song aufgeführt. Und da, wir haben in der zweiten Reihe gesessen und da habe ich dann nur ganz laut gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das war so schrecklich. Und mein Sohn fand das aber ganz gut. Aber dann habe ich gesagt, also wir gehen nochmal in die Oper und dann haben wir die Entführung aus dem Serail uns angeguckt und das war so richtig noch, wie es
man sich so
früher vorstellte und also mit schönen Kostümen und so weiter und so fort. Und das gefiel ihm dann auch besser.
Europapassage oder AEZ?
AEZ, da bin ich selten. Europapassage eigentlich auch. Also
wo kaufst du denn
ein? Ich kaufe ganz einfach bei Aldi, Lidl und so und Konsorten, Penny und so weiter ein, ja.
Bild oder Abendblatt?
Lieber Abendblatt.
Ja, aber mit Bild hast du viel zu tun gehabt.
Das ist wahr. Ich war ja die erste Kolumnistin bei Bild.
Ja.
Also, ja, da habe ich dann auch eben Leute interviewt, die man heute zum Teil vielleicht gar nicht mehr kennt. Das heißt doch, Placido Domingo kennt man schon.
Ja.
Also, da habe ich auch ein Erlebnis gehabt und also nicht etwa ein intimes, sondern mit seinem Sohn, der war damals 7, 8 Jahre alt und ich hatte ihn interviewt für eben diese, unter uns gesagt, diese Bild-Zeitungsgeschichte. Und der Sohn beim Essen im 4-Jahreszeiten guckte der immer unter die lange Tischdecke und dann, der sprach ja nur Spanisch. Und dann sagte ich zu Placido, warum guckt der denn da immer? Der will sehen, ob du hübsche Beine hast. Ich sag, Moment mal, wie alt ist dein Sohn? 7, 8, das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, wie der Vater, so der Sohn. Und seine Frau, also Frau Domingo, saß dann auch dabei und die war dann irgendwie eifersüchtig auf mich, völlig unbegründet. Aber als die dann, Othello hat er in der Staatsoper gespielt und ich saß in der zweiten Reihe, sie in der ersten. Und als er sich dann verbeugte, das war ja ein riesiger Erfolg, hat er mir so einen Handkuss zugeworfen. Und dann hat sie sich umgeguckt. Also diesen giftigen Blick habe ich immer noch in Erinnerung. Ich habe aber wirklich nichts getan. Aber
du bist
der Hammer
doch unschuldig,
war. Ja, natürlich. Aber der Hammer war, dass ich wohnte dann damals bei meinen Eltern noch in Tötensinn. Ist ja bekannt durch Dida. Und dann riefen die vom 4 Jahreszeiten an und dann war Placido am Telefon und ich müsste dringend nach Hamburg kommen. Der Sohn würde streiken, er würde nicht abfahren oder nicht wegfahren, bevor er sich nicht von seiner Heidi, damals noch Heidi, verabschiedet hat. Da musste ich tatsächlich noch mal nach Hamburg
ins 4 Jahreszeiten. Es gibt schlimmere Orte, in die man fahren muss. Wie wohnst du denn heute in Hamburg?
Ja, ich bin in Hamburg des Öfteren umgezogen und aus bestimmten Gründen, erst war es die Elbchaussee, Ja, nein, erst war es an der Alster, da habe ich mich am wohlsten gefühlt, in der Auguststraße. Dann war es die Elbchaussee, ja, war zwar sehr groß und sehr schön, aber dann war es die Parkstraße auch in Othmarschen. Und dann bin ich zu meinem Freund gezogen, weil mein Mann ist jetzt 95 und leider pflegebedürftig und der ist in den Rosenhof gezogen dann. Und das konnte ich nicht mehr. Ich habe einfach diese Pflege, das konnte ich einfach nicht mehr. Und ja, dann konnte ich auch die Wohnung nicht mehr halten, weil das, was ich vorher besessen habe, nämlich 3 Eigentumswohnungen und ein Haus in Florida, das war leider weg durch leider Fehlinvestitionen meines Mannes. Und jetzt wohne ich in Niendorf in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die sehr schön ist.
Und wie ist denn Niendorf zu dir? Also, was kann man da?
Ja, ich wohne ja erst seit einem Dreivierteljahr dort, aber ich muss sagen, ich fühle mich da ganz wohl, zumal auch die Geschäfte da in der Nähe sind und dann ist da das T-Bag ja, also mittlerweile habe ich mich da ganz gut eingelebt.
Und wenn du da einkaufen gehst, dann sagen die auch, Mensch, Frau Frankel kommt da oder so. Das ist doch da.
Doch
so,
auch noch, ja. Das Komische ist ja, wenn ich irgendwo anrufe, also um mich irgendwo anzumelden oder so. Ich habe jetzt also auch, weil ich nicht immer nach Othmarschen fahren möchte, meinen Arzt gewechselt, also auch zum T-Bag. Und am Telefon höre ich dann des Öfteren, ach, sind Sie nicht die Rothaarige vom NDR?
Du bist ja aufgewachsen dann im Nachkriegs-Hamburg, in einer zerstörten Stadt. Was erinnerst du da? Das ist eine ganz andere Stadt?
Das ist wirklich eine ganz andere Stadt. Und wir hatten nur ein Zimmer zugewiesen bekommen bei Leuten, die ein Haus dort hatten. Und ich habe schon recht. Das war in Fuhlsbüttel. Meine Adresse war, ich habe dann immer gesagt, Heidi Towers, also Heidrun Heidi wurde ich genannt, Heidi Towers, also Kauerz, Pienkamp 23, Lupinenkamp 23.
Ah, okay.
Und ich weiß noch, oder mir wurde es auch erzählt, ich glaube, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, ich bekam dann irgendwann mal von einem Nachbarn, das war ja, also mein Gott, das war eine ganz schlimme Zeit, meine Mutter ist von Fuhlsbüttel bis nach Finkenwerder gefahren, um da Kartoffeln zu sammeln und damit wir überhaupt was zu essen hatten und Steckrüben. Und mein Vater hat damals gesagt, er ist immer mit 7 Scheiben Steckrüben in den Dienst gefahren. Er war damals bei der Kriminalpolizei und gleich nach dem Krieg. Und er hat gesagt, wenn es jemals noch Steckrüben gibt hier bei uns, dann schmeiße ich den Topf durchs geschlossene Fenster. Naja, aber es war eine schlimme Zeit. Aber ich habe dann von einem Nachbarn habe ich eine Banane geschenkt bekommen. Das kannte ich natürlich nicht. Und dann habe ich vor Unwissenheit, ich war vielleicht 3 oder 4 oder so, habe ich mitsamt der Schale in die Banane gebissen. Mein Vater wollte sich totlachen. Und ich habe geweint.
Oh. Ja. Aber Hunger war da Thema, ne?
Ja, also in das war Thema, ja. Ja, ja, also das war schon eine schlimme Zeit, muss ich sagen. Aber es war auch die Zeit des Aufbaus und so, naja, also es war eine arme Zeit, also das kann man nicht anders sagen.
Schreibst, du warst auch auf einem katholischen Internat in Hamburg. Wo war das denn?
Das war ganz schlimm, das war irgendwo in Altona. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich habe das auch verdrängt, weil das so eine ganz schreckliche Zeit war. Ich weiß noch, wir Mädchen in einem Schlafsaal mit, ich weiß nicht, 20 Mädchen oder so. Wir mussten also morgens als erstes am Bett knien und beten, bevor wir überhaupt was zu essen bekamen. Dann mussten wir in die Kapelle gehen und lateinische Lieder singen. Also das heißt das Requiem auf Latein, das wir gar nicht verstanden haben. Und auf diesen Bänken knien und dann gab es da Weihrauch und so und dann stand da irgendwie, manchmal stand da auch ein Sarg und...
Boah, das ist ja ganz wilde.
Das war also, ganz furchtbar. Ja, ja, weil dieses Requiem, das war ja dann auch eben...
Eine Totenmesse war das.
Ja, so eine Totenmesse. Und wir Mädchen mussten dann eben singen und knien. Und da bin ich ganz oft ohnmächtig geworden, weil ich ja auch nichts im Magen hatte. Und dann gab es schließlich, danach gab es dann, also gab es dann eine Scheibe Schwarzbrot mit Margarine und ja, die Marmelade musste man schon mit der Lupe suchen, so ungefähr. Nicht? Also das war ganz schlimm. Aber wir Mädchen waren ja auch so sehr neugierig. Ja, ganz klar ist man ja mit 8, 9 oder so. Dann haben wir uns immer gewundert und gefragt, was wohl die Nonnen unter ihren Hauben tragen. Und eines Nachts, ich musste zur Toilette, da musste man über einen Gang gehen, also zur Toilette, und da kam eine Schwester mit langen blonden Haaren und einem Hemdchen bekleidet, nichts weiter, aus dem Zimmer des Kaplans. Und ich habe mir natürlich nichts gedacht, weil ich gar nicht wusste, warum sie vielleicht so halbnackt da rumlief und mit offenen Haaren. Und das habe ich natürlich brühwarm meinen Mitschülerinnen erzählt. Jetzt weiß ich, was die Nonnen unter der Haube tragen. Die haben lange blonde Haare und ich habe die da gesehen und so weiter. Also ich habe mir überhaupt nichts denken können, weil ich nicht wusste, was sie wohl nachts in dem Zimmer des Kaplans machen wollte oder gemacht hat oder so. Und dann musste ich tatsächlich Buße tun, weil ich unkeusche Gedanken hatte. Die hatte ich aber gar nicht.
Nein, genau. Du hast sie ja nur bei andere bei unkeuschen Gedanken erwischt. Ja. Apropos unkeusche Gedanken, der erste Kurs am Stadtpark.
Ja, das war aber noch so richtig, ach Gott. Ja, so, ich bin da immer zur Bücherhalle gegangen und habe mir immer die Bücher, jetzt im Planetarium, da war früher die Bücherhalle und da habe ich dann einen Freund gehabt, der mich eigentlich mehr geärgert hat, als dass er nett zu mir war. Der hat mich nämlich immer lungenkranke Bergziege genannt.
Na, das ist die Sprache der Liebe wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und ja, und dann eines Tages war dann noch ein anderer Junge dabei und dann hat er gesagt, nun küsst euch doch mal. Und dann habe ich so richtig so einen Kuss gegeben und ich war also so verliebt in den.
Oh.
Ja, das war ganz niedlich.
Model, dein erster Modeljob und als Baby ein Kinderfoto fürs Abendblatt.
Ach ja, das stimmt. Ja. Das hat mein Vater fotografiert und hat das eingeschickt und da habe ich einen silbernen Löffel mit Gravur bekommen.
Ah, hast du den noch?
Den habe ich noch.
Wirklich? Also ja. hast du ja, so eine zu Hause, so eine...
Nee, sonst nichts. Sonst ich habe nur noch diesen Löffel. Okay. Ja. Nee, aber das war, damals nannte man das ja auch übrigens nicht Model, man nannte das Fotomodell oder Mannequin. Das waren zwei verschiedene Berufe. Als Mannequin ging man über den Laufsteg und mein erster Job war, also ich hatte heimlich eine Mannequin-Schule besucht. Mein Vater wusste das nicht, als er das rausbekam. Da gab es ein ziemliches Donnerwetter. Mein Vater war leider auch sehr gewalttätig. Und mein erster Mannequin-Job war das Vorführen von Kittelschürzen vor Einkäufern. Und ich meine, das war ja nun weiß Gott nicht sexy oder irgendwie so. Aber zu der Zeit nannte sich, da gab es die Christine Kehler-Affäre, dann gab es die Profumo-Affäre. Und diese, es waren Prostituierte, das wusste man ja, aber die nannten sich wurden auch in der Presse immer Mannequins genannt. Und deswegen hatte dieser Beruf des Mannequins hatte einen sehr schlechten Ruf.
Ja.
Ich habe dann später als Mannequin, Hausmannequin für Courage gearbeitet in Paris und das war ein richtig, richtig anstrengender Job. Das war wirklich, also sehr anstrengend. Ja, und dann wurde ich eben als Fotomodell entdeckt, weil ich bei FC Gundlach mir mal angucken wollte, wie die Profi-Models, damals noch Fotomodelle, agierten.
Das war hier im Bunker, ne?
Ja, im Bunker. Ja, genau, da war FC Gundlach und da habe ich gefragt, ob ich mal zugucken dürfte. Und da habe ich Marie-Louise Steinbauer, die damals als Fotomodell gearbeitet hat, beobachtet und wie sie gepostet hat und so. Und dann habe ich Wilhelmina kennengelernt. Wilhelmina hatte in New York eine Modelagentur und die hat mich dann engagiert, also nach New York geholt. Ja.
Du warst groß und schlank und in deinem Buch schreibst du schon, dass du aber gehadert hast mit deinem Aussehen.
Ja, mein Vater, wenn er mich irgendwo vorstellte, sagte er immer, das ist meine Tochter, die steht schon in der Bibel, der Herrgott schickte eine lange Dürre.
Oh.
Und alles hat gelacht und ja, was sollte ich dann machen mit 13, 14? Ich stand da und hab mitgelacht, ne? Was blieb mir anderes übrig? Also ich hatte ganz große Komplexe, weil ich wirklich weder Busen noch Po hatte. Also ich war einfach nur klapperdürr. und hatte insofern Komplexe, weil auch in der Schule wurde ich immer nur Lange genannt. Nicht? Lange, komm mal her. Und wenn jemand Heidrun sagte, wusste keiner, wer gemeint war. Ich hieß eben nur Lange. Und deswegen bin ich auch immer sehr krumm gegangen und so. Und naja, also ich wollte mich immer kleiner machen. Ja, das war schon schlimm.
Aber dann hast du dich ja, dann ist es ja wirklich der Modeljob, man sagt ja heute, ach, dann das bedient ja so Stereotype und so, dann war das ja eine Emanzipation. Dann hast du ja gesagt, Mensch, ja, aber das ist doch meine Stärke.
Nee, ich habe es nicht gesagt, sondern ich habe Babysitting gemacht bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern und er war Grafiker. Mhm. Und er sagte irgendwann mal zu mir, du bist doch so schön schlank und groß. Und dieses schön, schlank und groß, das hatte ich ja vorher in meinem Zusammenhang nie gehört. Und der sagte, du müsstest doch eigentlich als Mannequin arbeiten. Mhm. Und der hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, muss ich sagen. Also, dass ich, denn es war ja damals, ging durch die Medien Twiggy. Twiggy war also ein Fotomodell, die eben auch klapperdürr war. Und ja, und so bin ich dann durch die Mannequin-Schule, bin ich dann als Mannequin engagiert worden und später als Fotomodell.
Und dann vom Foto, der nächste Schritt, Bewegtbild. Plötzlich sitzt du als Interviewgast in der Schaubude.
Ja, das kam so, weil ich für die, das war eine Zeitschrift, die gibt es heute nicht mehr, die Lady International. Und da hat mich die Chefredakteurin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an der Lady-Wahl teilzunehmen. Ich sag, was ist das? Ja, das ist sowas Ähnliches wie die Misswahl, aber ich war ja damals schon Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Und Fräulein-Mutter ging ja gar nicht. Also man musste, bei einer Misswahl musste man eben auch wirklich Fräulein sein, also unverheiratet. Und bei einer Lady war die Voraussetzung, dass man sich gut äußern konnte und dass man sich benehmen konnte und dass und wir auch in langen Abendkleidern dann interviewt wurden und so. Also ich wurde Lady Germany, wurde Lady Europa und Lady Universum. Mhm. Und als Lady Universum kam ich dann in die aktuelle Schaubude, weil das war ja natürlich eine deutsche, wurde Lady Universum, das war natürlich
das war ein Thema, na klar.
Ein Thema, nicht? Und ja, dann wurde ich von Christian Müller interviewt und dann hatte ich ein paar Tage später hatte ich meinen Geburtstag und ich hatte Gäste eingeladen und dann kam ein Anruf von dem Sendeleiter und der sagte, ja, mein Name ist Martin S. Swoboda und ich bin Sendeleiter beim NDR und ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht Lust hätten, Fernsehansagerin zu werden. Und da habe ich gedacht, da will mich jemand auf den Arm nehmen. Ja. Ne? Heute sagt man ja, da will mich jemand verarschen, aber naja gut. Also und ja, meine letzten Gäste gingen morgens um 4 und dieser Sendeleiter, der sagte dann zu mir, also wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich bitte beim LVD. Wusste ja gar nicht, was ein LVD ist, nicht? Leiter vom Dienst, erfuhr ich dann. Und dann habe ich morgens um 9, ich war nicht so ganz fit, weil die letzten Gäste um 4 gegangen waren. Und dann musste ich einen Text auf Deutsch, Englisch und Französisch in die Kamera sprechen. Und dann hieß es, also der Sendeleiter sagte dann, ja, Sie hören von uns, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Und 14 Tage später rief er tatsächlich an und sagte, morgen früh haben Sie Ihre erste Ansage in der ARD, wir haben Sie engagiert. In der Nacht habe ich ganz schlecht geschlafen.
Ja, das war live immer noch, ne?
Das war immer live. Ja. Wir waren immer live, bis auf eben diese Moderationen, Fernsehsendungen, die ich dann moderiert
Und kannst du noch an den Puls erinnern bei der ersten Live-Sendung?
Also ich weiß nur, ich saß da an diesem Tisch, hatte diese 4 Sätze, es war ein ökumenischer Gottesdienst, den ich anzusagen hatte. Und damals hatten wir noch keine Filzplatten auf dem Tisch und so Resopal oder was das war, irgend sowas aus Plastik oder so. Mhm. Und ich habe eigentlich immer ganz trockene Hände, aber als ich da aufstand, da hatte ich richtig feuchte Händeabdruck am Tisch. Ja.
Aber lief.
Es lief, aber ich habe damals gesagt, das ist ja schrecklich. Da guckt dich eine Kamera an und wer weiß, wer da alles zuguckt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das mache ich nicht weiter. Und ja, daraus wurden dann, ich habe dann allerdings noch die Film- und Fernsehhochschule München besucht und habe noch Moderation und Realisation gelernt und sowas alles. Und ja, daraus wurden dann fast 35 Jahre.
Ja, und nach den ersten Fernsehauftritten, da hattest du natürlich noch eine ganz andere Art von Bekanntheit. Also da hat man dich dann in Hamburg dann auch erkannt, oder?
Doch, immer. Also ja, ich kam mal aus dem St. Pauli-Theater, ich vergesse das nie, stand da an der Ampel und da stand rechts ein junger Mann und links ein junger Mann. Und der eine sagte zum anderen, du, die kenne ich doch, guckte mich so an. Und da sagte der andere, ja, natürlich. Die ist doch vom Fernsehen, das ist doch Tiffy aus der Sesamstraße.
Ja. Besser als Herr von Bödefeld. Also ja, das ist, genau. Ist da auch mal in diesen Live-Situationen, kannst du dich erinnern, ist da mal was schiefgegangen?
Oh ja. Ja, im Hörfunk morgens um 6 Nachrichten. Das war natürlich nicht so meine Lieblingszeit, ehrlich gesagt. Und zum Schluss der Nachrichten kam ja, wie heute auch immer noch, kam der Wetterbericht. Und dann sagte ich, von Westen nähert sich eine Hochzuckdrohne anstatt Hochdruckzone. Und da musste ich, als ich das merkte, so lachen, dass ich gar nicht weitersprechen konnte. Da habe ich einen Lachanfall gekriegt.
Die Ansagerinnen untereinander, es gab ja noch andere, Hanni van Heiden und so, ne? Wie war da die Stimmung? Gab es da so eine Konkurrenz? Wer bekommt mehr Fanpost oder so? So ein bisschen Zickigkeit oder so?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich war mit Hanni sogar eine ganze Zeit lang befreundet und wir haben uns ja auch kaum gesehen. Wir hatten den Dienstplan und wir lösten uns ab. Die eine war weg, die andere kam. Also mit Hanni, ja, da haben wir auch Geburtstag gefeiert und so weiter, nicht? Also und mit Dagmar Berghoff war ich ja dann auch befreundet und wir sind zusammen. Das war immer sehr lustig. Sie hat Schuhgröße 36 oder 35,5 oder so und ich habe Schuhgröße 43. Und wir sind zusammen Schuhe einkaufen gegangen. Das war immer sehr komisch. Da kam einmal diese kleine Box und dann kam der Kindersarg.
Unterwegs einkaufen, Schuhe kaufen mit Dagmar Berghoff. Und die 70er Jahre, das war eine andere Zeit, gerade als Frau. Alleinerziehend in weiten Teilen. Ja. Und in einem Buch, ich dachte auch, es wird so das Buch, 400 Seiten, das ist so eine lockere Plauderei über Promi-Geschichten. Und dann muss man immer wieder sehr oft schlucken. Weil du in einem sehr lakonischen Ton auch erzählst, wie krass es in Wahrheit war. Also das sind ja auch Situationen im Arbeitsleben, die man heute als Vergewaltigung deuten würde.
Das ist richtig, ja. Ja, das stimmt. Also, aber darüber sprach man nicht. Das, ich weiß auch nicht. Irgendwie war es war eben doch wirklich eine total andere Zeit. Und ich kann nur sagen, ich weiß noch genau, dass ich einmal zu einem Fototermin von der Agentur geschickt wurde und der Fotograf kam, machte die Tür auf, kam auf mich zu und stand da in der Unterhose und griff mich gleich so quasi und sagte, komm mit ins Bett. Und ich habe aus lauter Reflex habe ich mit dem Knie voll ins Familienleben getreten. Aber das komischerweise, also ich habe das dann in der Agentur erzählt und so. Ich sage, ich gehe da nicht wieder hin. Ich bin natürlich sofort abgehauen. Und nun stell dich doch nicht so an. Also mein Gott, das vielleicht hatte der zu viel getrunken oder so. Das war immer alles entschuldigt. Da, wie gesagt, man sprach auch gar nicht drüber. Nicht? Also, und wenn man drüber sprach, dann wurde man so ein bisschen hingestellt, naja, die ist vielleicht prüde. Ne?
Du beschreibst auch, dass sogar Puppenspieler in der Kindersendung da so übergriffig waren, mit der Puppe sozusagen.
Ne? Ja, naja, das ist, ich möchte da, leider möchte ich da nicht drüber sprechen, weil ich weiß, dass das eventuell Folgen haben könnte. Ah, okay. Ja.
Du hast ein Leben im Scheinwerferlicht, du hast gesagt, ein Leben, das viele sich auch vielleicht wünschen und mehrere Leben in einem, aber du schreibst auch, ein gelungenes Leben war und ist es eigentlich nicht. Warum?
Naja, ich habe 7 Tage in der Woche gearbeitet, teilweise bis zu 16 Stunden. Ich habe morgens den Frühdienst im Hörfunk gemacht, Redaktionskonferenz, dann anschließend rüber ins Fernsehen und da gab es ja noch den Sendeschluss und die letzten Nachrichten und so, die habe ich dann gesprochen. Und dann kam ich nach Hause, da konnte ich natürlich nicht sofort schlafen, ist ja klar, weil man noch eben einfach auf Hochtouren lief. Und ich hatte sehr wenig Zeit für meinen Sohn und habe meinen Sohn eigentlich, also mein Vater wünschte sich immer einen Sohn. Also ich als Tochter fand am liebsten nicht statt. Und dann habe ich gedacht, also das ist besser, dass mein Sohn dann bei meinen Eltern ist. Ich habe zwar jede freie Minute und jeden freien Tag, den ich hatte, habe ich also mit meinem Sohn verbracht und habe ihn dann später auch mit auf die Kreuzfahrten genommen und so weiter und habe ihn leider sehr verwöhnt, um irgendwo was auszugleichen, das ist ja klar. Aber ich hatte schon ziemliche Schuldgefühle, muss ich sagen. Also
In deiner Familie, es klang eben gerade auch wieder an, war es schwer, deine Kindheit, das war nicht leicht, denn du schreibst mit deinem Vater, der auch gewalttätig war, und du schreibst in dem Buch auch, dass du Hassgefühle ihm gegenüber hattest und hast?
Ja, jetzt nicht mehr. Aber damals war es wirklich so, ich war so 10, 11 und er hatte wieder mal meine Mutter geschlagen. Und das war so schrecklich. Und meine Mutter war also, und dann ist er ständig fremdgegangen und so weiter. Und das war also ganz schlimm, dass ich wirklich gedacht habe, ich bringe diesen Mann um. Das waren so kindliche Rachegefühle mit 10 oder mit 11 oder so, nicht? Aber ich habe ihn schon gehasst, ja. Doch.
Wie du beschreibst, wie er über dich redet, mit dir redet, lieber einen Sohn gehabt hätte und so. Ja. Das prägt ja einen Menschen auch im Selbstbild und in der Selbstliebe.
Das ist richtig, ja. Ich hatte also nicht gerade ein sehr großes Selbstbewusstsein, schon allein durch die Länge und wie gesagt, weil ich immer aufgezogen wurde, lange komm mal her und so, das war natürlich alles nicht so einfach. Aber ich habe immer ein Motto gehabt, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ja. Und das habe ich dann auch gelebt.
Hast du deinem Vater diese Dinge, also man muss ja damit abschließen, hast du die ihm vergeben?
Insofern ja, weil er mit meinem Sohn sehr liebevoll umgegangen ist. Und ich habe zwar immer alles bezahlen müssen, ich musste sogar, wenn ich von meinen Eltern aus telefoniert habe, musste ich nicht etwa 20 Pfennig, ich musste 23 Pfennige für ein Telefonat bezahlen. Mhm. Also und habe auch alles für meinen Sohn immer bezahlt und so. Und damals Kindergeld und sowas, das gab's ja alles nicht. Und Unterhalt für meinen Sohn auch nicht. Also ich musste ja auch arbeiten. Und da ich immer freiberuflich tätig war, also sogenannte feste freie Mitarbeiterin, wenn man da spätestens, wenn man 2-3 Mal einen Job ablehnt, dann ist man draußen. Also das, ich habe ja Synchron gemacht, ich habe Modenschauen moderiert, ich habe Theater gespielt, ich habe bin ich auf vielen Hochzeiten zu Hause gewesen, muss ich sagen. Also und habe eben sehr viel gearbeitet und dadurch auch wenig Privatleben gehabt. Also andere jüngere Mädchen oder Frauen damals, die sind in die Disco gegangen, die sind auf Partys gegangen und so weiter. Das fand für mich alles überhaupt nicht statt.
Ich entnehme dem Buch und deinen Erzählungen, es gibt so zwei Welten. Also wirklich tatsächlich einmal eine oft problematische private Welt im Familienleben, Beziehungsleben, Leben als alleinerziehende Frau. Mhm. Und dann, wups, ist das Rotlicht an. Die Kamera geht an und dann ist das geschminkte Leben.
Deswegen das Ungeschminkte.
Ja. Wie hast du das denn immer zusammengebracht? Also war das denn die Flucht vor die Kamera auch?
Nein, die Flucht kann ich nicht sagen. Ich habe meinen Job oder meinen Beruf eben sehr ernst genommen und ich habe auch sehr häufig einfach funktioniert. Und ich musste funktionieren, denn ich musste ja auch sehen, dass der Schornstein raucht, nicht? Also ich musste sehen, dass mein Sohn vernünftig angezogen, alles bekam, was ich ihm geben konnte. Und es war schon eine schwere Zeit, aber es war auch schön, dann Bestätigung zu bekommen. Und die habe ich eben doch sehr häufig bekommen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel das weiß ich bis heute nicht, das ist so niedlich. Ich hatte einen Verehrer, den ich nicht kannte. Und der hat mir jeden ersten Sonnabend im Monat einen riesigen roten Rosenstrauß geschickt. Ich wusste nur, dass das, ich habe dann recherchiert, also dass der aus München kam. Aber wer das war, das weiß ich bis heute nicht. Und diese Geschichte habe ich erzählt. Ich habe unter anderem für Heike Dine Körting habe ich die 3 Fragezeichen auch gesprochen und Krimi und sowas. Und das habe ich der Heike Dine erzählt und die sagt, ach weißt du, wenn du den Blumenstrauß jetzt nicht mehr bekommst, weil ich ja dann geheiratet habe und dann hörte das leider auf, dann kriegst du den von mir und ich habe gerade neulich einen riesig großen roten Rosenstrauß von dir bekommen.
Schön, Heike Dine Körting, auch eine tolle Frau, die hier toll. Nebenan in der Roten Baumchaussee in ihrer riesengroßen Villa ein Hörspiel Paradies auch sich eingerichtet hat. Ja. Und dann bist du mittendrin im Promi-Wirbel all die Jahre, plötzlich irgendwie Romy Schneider am Telefon oder Kurt Jürgens. Ja. Es gibt legendäre Abende. Du hast mit Werner Feigelmann den 70. zusammengefeiert, seinen 40. und deinen 30. Ja. Im Onkel Pö. Rauschhaft,
oder? Stimmt, ja. Ja, ja, er hatte also, ich weiß nicht, 200 Gäste und ich hatte vielleicht 20 oder so. Und ich weiß noch ganz genau, wir kriegten eine Geburtstagstorte von Carlo, also Carlo von Tiedemann, von Henning Fenske. Wer war denn da noch dabei? Ich überlege gerade. Ja, Udo Lindenberg war auch da und Gottfried Böttger. Und ich war damals mit Harry Mayen dort. Und wir kriegten eine dreistöckige Geburtstagstorte mit der 70 obendrauf und so weiter. Und da gibt es ein Foto, sehr, sehr komisch, wo ich Werner Feigel, einen Kuss auf die Wange gebe. Und er verzog ziemlich abweisend sein Gesicht.
Schnappschuss, genau.
If you know what I mean.
Oh, ja, ja. Udo Lindenberg, gutes Stichwort. Ja. Udo hat mal einen Song gemacht. Ja. Renate von Stich. Ein genau. Typ ist verknallt in eine Fernsehansagerin. Mhm. Und bei dem Song hast du auch mitgemacht. Und so klang das.
Renate von Stich, ich kann so gut auf dich.
Die weiteren Wetteraussichten, starke Niederschläge für die Jahreszeit zu feucht. Bei fallenden Temperaturen stellenweise Hodenfrost.
Hodenfrost.
Ja, das ist das Thema gewesen. Also, es war so,
dass Heido von Gössel, Fernsehlady, macht bei Pornosong mit. So was war
so
das.
Ja, die Schlagzeile, ja. Und es war nämlich so, Udo rief mich eines Abends, als ich aus dem Dienst kam, an und sagte, weißt du, ich mache eine neue Platte und so. Und hast du nicht Lust mitzumachen? Und dann sage ich, du, soll ich mit dir singen? Nee, du sollst nur deinen Text, den du sonst auch so sagst, im Verkehrsstudio und sowas, sollst du also da sprechen. Ich sage, ja, das geht aber nur noch morgen, weil übermorgen fliege ich nach Florida. Ja, komm mal morgen ins Studio. Und wir haben da unheimlich rumgealbert. Und dann habe ich also stellenweise Bodenfrost gesagt, musste aber lachen und habe Bodenfrost gesagt. Da haben die das Bo weggeschnitten und haben daraus Hodenfrost gemacht. Na, ich kam zurück aus Florida, las diese Schlagzeile, TV-Lady macht Pornosong mit Udo Lindenberg. Und ich denke, was ist das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich den Text gelesen und habe gedacht, oh, das ist ja eine heiße Nummer. Also jedenfalls wurde ich dann auf dem roten Sofa damals noch von Friedhelm Mönter interviewt. Und der sagte, na ja, es geht ja doch auch um Hodenfrost. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gern wissen, was das ist. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Und dann sagte er so ganz verschämt, sagte er, ja, aber es geht ja auch ums Onanieren in dem Song. Und damals lief in der ARD und im ZDF liefen diese Werbespots, gib AIDS keine Chance. Und das war diese Hochzeit von AIDS. Und da habe ich dann ganz kess gesagt, also wenn du meinst, dass du mich hier vorführen kannst, da habe ich dann gesagt, ich finde im Zeitalter von AIDS, finde ich, Onanieren sehr viel gesünder als Bumsen. Und der ist fast vom Stuhl gefallen.
Aber du hast immer mitgemacht. Udo sagt, mach mal einen Song, machen wir Songs. Hast du gesagt, ja?
Ja, natürlich. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, was das für ein Song ist. Denn wie gesagt, am nächsten Tag bin ich ja dann nach Florida geflogen. Und als ich zurückkam, da habe ich dann das...
Überraschung.
Und dann rief Udo mich nochmal an und sagte, ja Mensch, kriegst du jetzt Ärger und so. Ich sage, nö, ich hört keiner, außer meinen Kollegen, die sich da in der Bildzeitung geäußert haben, habe ich nichts darüber gelesen oder gehört, auch beim NDR nicht. Und dann sagte er, ja, weißt du, ich möchte so gern noch ein Video machen. Machst du mit? Ich sag, klar mache ich mit, das finde ich doch, ich sag, warum auch nicht? Also ich war da, ja, wie soll ich sagen, erstens mal mochte ich Udo und wir haben eben einfach furchtbar viel Spaß gehabt dabei, nicht?
Im Buch gehst du ganz transparent, wirklich, man bekommt es auch mit Höhen und mit Tiefen um.
Ja.
Es geht auch um einen Suizidversuch als junge Frau. Hast du da gezögert, ob das reingehört oder nicht?
Ja, das habe ich. Ich habe mit meinem Co-Autor darüber gesprochen und Thorsten Grunewerk sagte dann, du, das gehört zu deinem Leben und so wie er es dann umformuliert hat, denn ich meine, waren das 580 Seiten, dann mussten wir noch sehr viel kürzen. Ich sage, dann lass uns doch diese Sache rauskürzen.
Hast du schon
Nein,
gehadert?
Sagt er, ja, ich habe damit sehr gehadert, ja. Weil ich einfach, ja, als junge Frau mit 21, mit einem Baby im Arm, einem gebrochenen Nasenbein und einem schwulen Mann, da habe ich gedacht, es geht irgendwie nicht weiter. Nicht? Und habe da den Gashahn aufgedreht und meine Nachbarin, damals roch das Gas noch und die hat das dann gerochen und so weiter. Und naja, also es war nicht gerade eine Glanznummer. Ich habe natürlich dafür gesorgt, dass das Fenster bei meinem Sohn im Zimmer geöffnet war und dass er nicht darunter leiden musste. Aber ich hatte wirklich Kurzschluss, muss ich wirklich sagen. Und ich habe mich vor mir selbst entschuldigt, weil ich eben einfach nicht weiter wusste. Nicht? Und das war auch, im Grunde genommen habe ich ja diese Ehen, bis auf meine jetzt 31 Jahre andauernde Ehe, habe ich eigentlich nur deswegen immer wieder geführt, weil ich wollte immer eine heile Familie, die ich ja nie hatte. Und wollte eigentlich immer ein schönes Zuhause und habe eben auch immer gearbeitet und hab's uns, ja, eigentlich habe ich meine Männer sehr verwöhnt.
Du hast immer viel gearbeitet,
ja.
Und das hast du schon gesagt, wegen Finanzkrise und wegen Fehlinvestitionen ist davon nicht mehr viel da.
Nee, nichts mehr da.
Ja, wie gehst du damit um?
Das war sehr schwer. Dann, wenn man also, naja, drei Eigentumswohnungen und dann ein Haus in Florida hat und das ist dann alles weg. Ich musste dann wirklich sehen, dass ich irgendwo bleibe und natürlich in meinem Alter mit 80 noch eine Wohnung finde. Und das ist ja in Hamburg wirklich nicht so leicht, wie man weiß. Und dann rein zufällig, also dann hat erstmal mein Partner, also der Gerd Grunwald, gesagt, Mensch, dann zieh doch erstmal zu mir. Da war seine Frau mittlerweile verstorben. Das war für mich auch ein ziemlich herber Schlag, muss ich sagen. Und dann, ja, dann habe ich per Zufall diese Wohnung da in Niendorf gefunden, nicht? Und ja, ich bin immer noch befreundet mit Herrn Grunwald und wir gehen zusammen ins Theater, wir gehen zusammen zum Essen oder wir gehen auch in Konzerte und so. Also das ist immer noch sehr schön, wir sind sehr gut befreundet, ja.
Wenn man aus deinem Leben hört, die Achterbahnfahrt, also hoch und runter, und trotzdem hast du jetzt, wirkst du auf mich so wahnsinnig gelassen und auch heiter.
Ja, weil ich bin nicht der Typ, der zu Hause sitzt und hadert und all dem nach weint, sondern ich plane jetzt das nächste Projekt, dass ich mit einem Sänger, der nicht nur singt, wie Udo Jürgens, den ich auf der letzten Kreuzfahrt, wo ich meine Lesung gemacht habe, kennengelernt habe, der singt wie Udo Jürgens, der sieht aus, der bewegt sich wie Udo Jürgens und hat auch tolle Videos gemacht. Und wir planen jetzt zusammen eine Hommage an Udo Jürgens und ich lese die Texte dazu. Also er singt, ich lese und aus dem Leben von Udo Jürgens.
Das klingt spannend. Wir werden darüber berichten. Wir haben einen Fragebogen. Ja, wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast. Und die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, was wäre deine erste Entscheidung? Was würdest du ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Ich würde als erstes denjenigen, der für den Straßenverkehr und für den Autoverkehr zuständig ist, den würde ich mir zur Brust nehmen und würde sagen, sag mal, was denkst du dir eigentlich dabei? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man wirklich Autofahren verhindern will. Nicht nur, dass die Industrie immerhin in Deutschland bisher davon gelebt hat, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr erfolgreich, dass also die Ampeln so geschaltet sind, dass man von einer roten Ampel zur nächsten fährt, dass man nur noch Staus hat, dass man Baustellen nicht koordiniert hat, sondern eine Baustelle nach der anderen kommt. Man fährt in eine Straße, die man 100-mal gefahren ist und plötzlich ist da ein Schild und eine Baustelle, wo nicht gebaut wird, sondern nur eine Absperrung. Und also das ist schon sehr ärgerlich, was man mit uns Autofahrern macht. Denn ich verstehe ja und ich finde es ja auch gut, dass junge Leute oder jüngere Leute Fahrrad fahren. Aber sagen Sie mir bitte mal, wo ich mit meinem 95-jährigen Mann, wenn ich mit dem zum Arzt muss, soll ich den aufs Fahrrad setzen oder ich mich selber? Das kann ich einfach nicht mehr. Und ich finde es einfach rücksichtslos, wie man teilweise mit alten Menschen umgeht. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe eine Freundin. Die hat 47 Jahre in der Gastronomie als Leiterin gearbeitet und dann ist die Firma, wie so viele, ist dann insolvent gegangen. Ja, die musste ihre Wohnung aufgeben, weil sie sich eine kleinere, bezahlbarere Wohnung suchen muss, weil sie jetzt in Rente geht. Sie kann sich die Wohnung, die sie vorher hatte, nicht mehr leisten. Mhm. Und wie viele alte Menschen haben wir, die, ja, die würden schon gerne in ein betreutes Wohnen gehen und so weiter. Unbezahlbar. Mhm. Wie soll das gehen? Und dann kriegt diese Freundin von mir, die kriegt Bürgergeld, ja, und jetzt auch noch Arbeitslosengeld, obwohl sie sich sehr um einen Job bemüht. Also das sind so Sachen, die stören mich enorm.
Wie man mit älteren Menschen umgeht. Ja. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Wo kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Ja, eigentlich überall. Also ich kenne kaum irgendwelche Ecken in Hamburg, also wo ich allerdings auch nicht so oft stattfinde, muss ich sagen. Aber so, sei es der Stadtpark, sei es die Alster, Binnen- oder Außenalster oder die Elbe oder die Elbphilharmonie, obwohl ich, für mich ist das Hamburger Wahrzeichen nach wie vor der Michel. Und das ist einfach eine wunderschöne Kirche und da habe ich auch schon viele, viele Konzerte gesehen und gehört und so. Und also ich liebe Hamburg. Ich habe in New York gelebt, ich habe in Paris gelebt, in Mailand, in London. Ich war also natürlich auch als Kreuzfahrtdirektorin in der ganzen Welt zu Hause. Was mir auch noch gefällt, ist zum Beispiel als Stadt gefällt mir Auckland und Sydney. Das ist nun leider am anderen Ende der Welt.
Ganz am anderen Ende,
aber wie genau. Man so schön sagt, Hamburg bleibt Hamburg. Ne? Ja,
das ist schon. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast? Gibt's da was?
Auch ich würde gerne meine Lesungen auch nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen, sondern auch hier in Hamburg machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel oder hatte geplant, mit Max Schautzer Fernsehgeschichten zu erzählen und vorzutragen. Und wir hatten auch schon feste Termine und feste Engagements. Und dann habe ich auf meiner Kreuzfahrt, wo ich meine Lesung jetzt im Januar, Februar gemacht habe, habe ich dann plötzlich am dritten Tag erfahren, dass er leider kurzfristig verstorben ist. Das hat mich sehr getroffen, denn Max war auch Freund und Trauzeuge bei meinem Mann und mir. Und ja, das war eine ziemlich harte Geschichte. Aber wie gesagt, auf zu neuen Ufern. Wir wollen jetzt diese Udo-Jürgens-Geschichte machen und hoffen, dass wir damit Erfolg haben.
Bestimmt. Heidrun von Gössel. Ungeschminkte Einsichten heißt das Buch. Mein Leben vor der Kamera und dahinter. Das Buch hat 400 Seiten, ist im Verlag Joy Edition erschienen und kostet 24,80 Euro. Vielen Dank.
Ja, da nicht für, sagt man in Hamburg. Ne?
Ja, dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Mike Krüger, mit Rolf Zukowski, Bettina Tietjen, Nina Petri und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Tschüss.
Tschüss.
Na, wer ist Deutschlands bekannteste Frau nach Angela Merkel? Ich glaube, der Name, der jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Aber es ist so. Heidi Klum.
So ein Blödsinn.
Nee, wirklich jetzt. Heidi Klum ist Deutschlands erfolgreichste Selfmade-Frau ever. Und das ist kein Zufall.
Irgendwie sehen die Leute nicht, was im Potenzial die haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen soll.
Komischerweise hat diese Geschichte, wie Heidi Klum so erfolgreich geworden ist, noch nie jemand komplett erzählt.
Ich wusste genau, dass sie dann liefern würde.
Seit über 30 Jahren macht Heidi Klum Karriere. Mit Skandalen, mit Hypes, mit Erfolg, mit Glamour.
This would be the equivalent of a viral moment.
Wir erzählen sie also, die Geschichte der Karriere von Heidi Klum. Von ihren Anfängen als unbedeutendes Katalogmodel.
Die Konkurrenz ist riesig groß. Jedes Topmodel ist hier, jedes Supermodel, jede Schauspielerin, alles ist hier.
Bis zum Millionenimperium.
Ich freue mich richtig für Sie.
Ich bin Katharina Wilhelm. Und ich erzähle dir alles über das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht. Ab dem 12. Februar in der ARD Audiothek.